sage ganz kurz etwas zu mir. Ich heiße Heinz, ich komme aus Peru. Komisch, ne? Ich bin in Peru geboren, aufgewachsen, seit 14 Jahren erst in Deutschland, habe mein Deutsch hier gelernt, obwohl ich deutsche Vorfahren habe und so weiter und so fort. Wurde als Gemeindegründer ausgesandt von einer Gruppe von peruanischen Gemeinden und wir sind im Ruhrgebiet gelandet, 2011. Und da durften wir 9 Jahre wohnen, in Herne 2 Jahre und dann 7 Jahre in Gelsenkirchen. Und ja, durch Gottes Gnade durften wir eine Gemeinde gründen mit einem Ehepaar aus der USA, missionarisches Ehepaar auch. Und die Gemeinde in Gelsenkirchen heißt die Gelsenkirche. Und die steht noch da und wächst in einer sehr schwierigen Umgebung. Gelsenkirchen ist ja seit 6 Jahren, glaube ich, an der Reihe der ärmste Stadt Deutschlands. Viele Migranten, viel Armut, viele Probleme, Schwierigkeiten, Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Aber dort strahlt das Licht des Evangeliums bis heute und das feiern wir. Und genau, seit Juli letztes Jahres bin ich Gemeindereferent, vielen Dank, in Mönchweiler, in der EFG Mönchweiler. Und bisher bereuen Sie das noch nicht. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bringe euch einen Text aus dem Alten Testament, aus Nehemia, Kapitel 8. Und da ist ein super, super bekannter Text. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. In welchem Zusammenhang wurde das gesagt? Was ist damals passiert, als das von Nehemia gesagt wurde? Es ist ganz wichtig, immer zu verstehen, nicht einen Text zu nehmen, sondern wieso wurde das gesagt? Was ist der Kontext damals? Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar für die Lieder heute. Ich glaube, das war das erste Lied, wo es ging um Scham und es ging um Schuld, dass wir das ja, von Natur aus gerne tragen, ja, und damit beschäftigen. Aber heute geht es darum, die Gnade des Herrn, die empfangene Gnade des Herrn zu feiern. Und wir werden uns mit dem Thema beschäftigen. Ich werde nicht der ganze Text lesen. Ich lese so Abschnitte von diesem Kapitel 8. Und dort steht, und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, also die Tora. Denn er stand höher als das ganze Volk und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verkneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Dann steht dann später, sagt Esra und Nehemia mit dem Leiter dort, dieser Tag ist dem Herrn, euer Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes, und sende Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen, sei still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Ob es die globalen Krisen sind, persönliche Herausforderungen, gesundheitliche oder finanzielle Sorgen oder einfach die tägliche unvorhersehbare Ereignisse des Lebens. Oft fühlen wir uns überwältigt. Wir schauen die Nachrichten heute. So viele offene Fragen im politischen Bereich. In der globalen Situation. Und das macht Angst. Wir stellen uns Tausenden von Fragen, wie es weitergeht. Unsere Welt, unsere Europa, Deutschland erlebt eine Verunsicherung und Ungewissheit, wie sie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat. Und in solchen Zeiten fällt es uns super schwer, Freude zu empfinden. Freude. Doch heute spricht Gottes Wort zu uns und sagt, seid nicht bekümmert. Naja, so sagen gerne die Deutschen, ne? Naja. Denn die Freude am Herrn ist deine Stärke. Hier wird uns nicht gesagt, seid nicht bekümmert, denn ich werde alle eure Probleme lösen. Seid nicht bekümmert, weil ich alle eure Krankheiten heilen werde oder schnell aus den Krisen holen werde. Das wird uns hier nicht versprochen. Jesus verspricht uns, dass er mit uns durch dick und durch dünn gehen wird, bis wir zu Hause ankommen. Wir sind als Kinder Gottes in dieser Welt nicht zu Hause. In der Welt, aber nicht von der Welt, hat Jesus Christus gesagt. Und der Weg, den wir mit Jesus gehen, ist ein schmaler Weg, hat er gesagt. Oft fühlen wir uns eingeengt in diese Welt, bedrängt. Unsere Stärke sind auch nicht die Politiker oder das Geld oder die Ressourcen oder unsere Intelligenz oder unsere Gesundheit. Unsere Stärke laut diesem Text und auch im Neuen Testament wird das öfters wiederholt, ist die Freude in und die Freude am Herrn Jesus Christus. Und wir wollen heute gemeinsam in diesen Text hineinschauen. Und diese Geschichte spielt in eine Zeit, in der das Volk Israel nach vielen Jahren in Gefangenschaft und Exil war. Und sie sind jetzt zurückgekehrt in der Zeit von Nehemia, um Jerusalem und auch dem Tempel wieder aufzubauen. Und bei Nehemia geht es um den Wiederaufbau der Mauer. Sie leben noch unter dem Joch des Persischen Reiches. Sie waren von den Babylonern weggenommen und jetzt ist das Persische Reich das weltweite Reich. Aber Gott gewährt ihnen in seiner souveränen Macht wieder als freie Menschen, also ungefähr freie Menschen, sie lebten noch unter dem Joch des Persischen Reiches, in ihre Heimat zu kehren, zu leben. Es war eine Zeit des neuen Anfangs und das war toll. Da gab es wieder Leben und sie waren wirklich sehr begeistert von dem, was sie jetzt von neuem an beginnen konnten. Aber die Ängste und die Sorgen und die Unsicherheit war genauso präsent wie vor dem Exil. Warum? Weil um Israel lebten noch Völker, die Israel hassten. Und sie waren überhaupt nicht glücklich, dass Israel wieder da war. Es klingt sehr aktuell, oder? Inmitten dieser Situation versammelt sich das Volk, um Gottes Wort zu hören. Und was dann geschieht, ist eine kraftvolle Lektion für uns heute. Wie gesagt, wir alle schauen die Nachrichten und sind uns bewusst, dass sich eine neue Weltordnung bildet. Übrigens, die Bibel hat uns darüber vorher gesagt. Diese Blöcken, die sich bilden werden, Richt- und Endzeit, das ist alles in der Bibel schon geschrieben. Und das erleben wir heute langsam. Die Welt ändert sich. Die Welt ist im Wandel. Und das macht uns, wie gesagt, unsicher und ängstlich. Weil klar, wir wissen nicht, was morgen kommt. Kriegsende oder Eskalation? Wehrpflicht oder nicht? Irgendwann mal wieder Wirtschaftswachstum oder mehr Inflation? Und wir denken drüber nach. Aber mal ehrlich. Jetzt mal eine offene, ehrliche Frage. Haben wir jemals gewusst, was alles als nächstes passieren würde? Kann einer von uns wirklich in die Zukunft blicken? Wer von uns hätte jemals vor 10 Jahren, 20 Jahren garantieren können, dass es immer Wohlstand, Komfort und Sicherheit geben würde? Wer von uns kann garantieren, dass wir morgen noch leben werden? Wir leben einfach eine Minute nach der anderen. Deswegen hat Jesus gesagt, lebt dein Leben Schritt für Schritt. Es soll ein Tag reichen. Die Sorgen eines Tages sind genug. Kümmere nicht um die Fragen der nächsten 10 Jahre. Dann wirst du einfach überfordert. Und die Bibel garantiert uns jedoch, dass wir unabhängig von den Umständen, unabhängig von dem, was es in der Welt alles passiert, die Freude des Herrn und der Friede Gottes haben können. Das ist etwas, das im Alten Testament sehr deutlich versprochen wird, auch im Neuen Testament. Lass uns lesen, was Paulus sagt. Freut euch im Herrn, wie oft? Alle Zeit. Also hier stehen wir irgendwas nicht. Alle Zeit, auch heute noch, sagt Paulus. Abermals sage ich, freut euch. Und jetzt kommt ein Satz, wo ich gedacht habe, soll ich den Satz hier streichen, Paulus? Das passt irgendwie nicht in diesen Zusammenhang. Ich lese es trotzdem, okay? Vielleicht Paulus hat sich geirrt. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch, und jetzt kommt's, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Was hat Sanftmut in diesem Zusammenhang? Oh, sehr viel. Ein paar Gedanken dazu, damit wir es verstehen, warum das Wort Sanftmut hier so wichtig ist, um zu verstehen, dass es möglich ist, Freude jeden Tag und jede Minute des Lebens zu erfahren. Sanftmut ist Folgendes. Sanftmut heißt, ich besitze große Kraft und große Intelligenz. Mir ist bewusst, ich kann vieles, ich habe Ressourcen, ich habe Muskeln, ich habe viele Möglichkeiten, ich habe Kraft. Trotzdem ordne ich mich unter. Trotzdem lasse ich mich führen. Ochse und Pferde besitzen große Kraft. In einer Sekunde mit einer kleinen Bewegung kann eine Ochse oder ein Pferd sein Eigentümer, seinen Besitzer töten, oder? Aber sie haben was kapiert. Ja, ich bin groß, ich bin mächtig, ich bin schnell, ich kann frei gehen und wild leben und mein eigener Chef sein, unabhängig von meinem Besitzer leben. Aber domestizierte Tiere haben was kapiert. Wenn ich in Abhängigkeit meines Besitzers lebe, auch wenn das bedeutet würde, ich muss Befehle folgen und gehorchen und so weiter und so fort, es wird mir gut gehen. Es wird mir nie Essen fehlen, Medizin, Sorge, mein Besitzer wird für mich sorgen. Und das ist die Idee hier. Wann hat sich deine Katze um Essen gekümmert? Wann war das letzte Mal, dass dein Hund dich wirklich gebetet hat, hey, gib mir zu essen? Sie machen sich keine Gedanken, sie sind nie gekümmert, oder? Aber der Preis für dieses niemals gekümmert sein, sich niemals Sorgen machen, ist was? Sanftmut. Eine bewusste Entscheidung, mich zu unterordnen und zu sagen, du bist der Herr meines Lebens, ich lebe in Abhängigkeit von dir, du entscheidest, ich folge. Und deswegen ist die übliche Einladung von Jesus nie oder fast nie, glaube an mich, sondern folge mir nach. Deswegen kommt der nächste Satz. Wie gesagt, Haustiere machen sich um nichts Sorgen. Und jetzt kommt es. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst Gott durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Damals hatte ich einen Dobermann, einen Brauer-Dobermann. Der war super schön. Und ich wusste ganz genau, wenn er Hunger hatte. Er saß auf einem bestimmten Fenster draußen, weil die Hunde bei uns in Peru sind draußen, weil wir ein schönes Wetter haben immer, das ganze Jahr. Er saß dann in einem bestimmten Ort und hat einen bestimmten Geräusch immer gemacht. So irgendwie. Und ich wusste sofort, er hat Hunger, wir müssen ihm was zu essen geben. Und dieses Geräusch sind unsere Gebete. Gott weiß, worum es geht, bevor wir ihm was bitten. Aber Gebet ist wichtig in diesem Zusammenhang. Abhängigkeit, Sanftmut, Folgen, Gehorchen. Und was passiert, wenn wir so leben? Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Wisst ihr, das ist unlogisch.
was wir als Christen erleben können, was in uns drinnen passieren könnte, obwohl draußen alles chaotisch ist, ist übernatürlich. Es macht keinen Sinn, dass wir Frieden haben können, innere Frieden und die Freude des Herrn mitten in dieser Zeiten. Das ist eine Kraft, eine übernatürliche Kraft, die nur Christen erleben können. Und dieser Frieden wird unsere Herzen und unsere Gedankenwelt bewahren in Christus Jesus. Und ihr Lieben, das ist einer der gewaltigsten Texte des Neuen Testamentes, der ganzen Bibel. Das ist eine übernatürliche, unbeschreibliche Kraft, die uns zur Verfügung steht, täglich. Und sie, wie gesagt, übersteigt den Verstand. Es klingt unlogisch, aber es ist real. Und sie bewahrt unsere Herzen und Gedanken an einem sicheren Ort. Und jetzt kommt es, der Zusammenhang mit dem Kapitel 8 von Nehemia. Wo kommt diese Freude her? Ja, die Freude am Herrn. Du sagst, ja, das kommt von Gott. Ja, aber es ist konkreter. Was ist dieser sichere Ort, von dem wir diese Ruhe, diese Frieden, diese Freude schöpfen? Die Verheißungen Gottes. Es sind die Verheißungen Gottes, die wir in der Bibel haben. Die Verheißungen Gottes geben uns Halt. Sie sind das Fundament. Jesus hat gesagt, das ist der Fels, über den wir unser Haus bauen. Und dann kommen Stürme und wir bestehen. Wir bauen nicht auf Sand. Und Sand sind die Philosophien und die Ideen dieser Welt. Aber feste Fundament ist sein Wort und seine Zusagen. Bisschen Geschichte und Kontext. Und jetzt beginne ich mit der Predigt. Sorry, ich bin Latino. Gott hatte den Israeliten damals versprochen, hey, ich gebe euch einem Land, wenn ihr gehorcht, dann werde ich euch segnen. Ich mache es ganz schnell wie möglich. Wenn ihr wirklich ungehorsam seid, werde ich euch in alle anderen Nationen vertreiben. Ihr werdet in die Gefangenschaft gehen. Das wurde kurz danach, als die Israeliten von Ägypten befreit wurden. Also ihnen war es bewusst, wir sollen wirklich folgen, was Gott sagt. Und dann kamen die nächsten Jahrhunderte und sie fingen an, falsche Götter von Kanaan. Gott hat ihnen das Land von Kanaan geschenkt. Sie haben diese Götter angebetet. Erstmal das Nordische Reich durch die Assyrische Imperium wurde erobert und ja, zerstört und so weiter und so fort. Dann war Judäa, auch bei Judäa war auch so weit, sie sind ins Exil gegangen während der Babylonische Reich. Der Tempel wurde zerstört, 70 Jahre mussten dort sein und Daniel war da aktiv. Gott hat es möglich gemacht, dass das Volk zurückkehrt und der Tempel wieder aufgebaut wird. Und Nehemia taucht ungefähr 60 Jahre später, nachdem das Volk zurückgekommen ist und der Tempel schon fast fertig gebaut wurde. Also der Tempel ist schon da, die Menschen leben dort, haben Häuser gebaut und so weiter und so fort, aber die Mauer war noch nicht fertig. Und jetzt taucht unser Nehemia auf. Aber als Nehemia in Judäa ankam, beobachtete er, wie das Volk langsam wieder in den Fehler der Vergangenheit kehrte. Diesmal nicht in den Götzendienst, aber sie haben für sich selbst gesorgt, tolle Häuser gebaut, Autos gekauft, damals gab es keine Autos, aber irgendwie sowas, tolle Pferde vielleicht. Und anstatt sich auf den Wiederaufbau der Nation zu konzentrieren, widmeten sie sich dem Bau, wie gesagt, ihrer eigenen Häuser und der finanziellen Absicherung. Das ist die natürliche Tendenz des Menschen. Absicherung. Ich denke an mich. Was soll ich unternehmen und mich sicher fühlen? Eine Reform war nötig. Eine Reform des nationalen Lebens, aber auch des geistlichen Lebens war nötig. Und das wurde von Nehemia als politischer Verwalter, Nehemia war ja ein Politiker, war der das Wort, er hat von dem Glas des Königs getrunken, Mundschenker. Mundschenk? Mundschenk. Ne, Mundschenker ist ja was anderes. Egal. Er war ein Politiker und Esra war der Priester. Lesen wir in Kapitel 3, wir aber bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Warum war damals wichtig, die Mauern fertig zu mauern? Weil die Feinde dort waren. Ja, du sammelst dein Reichtum, du hattest damals keine Mauer, dann bist du wirklich in Gefahr. Und die Mauer war damals ungefähr 2 Meter breit und 5 bis 15 ungefähr Meter hoch. Und bis zur Hälfte hatten sie schon mal gebaut. Und sie waren begeistert. Hey, komm, lass uns das weitermachen. Also da haben sie sich wieder als Nation gefunden, hatten ein gemeinsames Ziel, hatten eine gemeinsame Aufgabe und sie haben es gemeinsam geschafft. Und da gab es einen neuen Geist in diesem Volk. In den nächsten Kapiteln lesen wir, wie Nehemia sich um Verwaltung und Organisatorisches kümmert. Er sorgt für soziale Gerechtigkeit, Arbeitsrechte, er schafft Verteidigungsstrategien. Hey, wir brauchen auch langsam eine Armee. Erinnert ihr euch vielleicht, wenn ihr das Kapitel gelesen habt, mit einer Hand hatten sie ein Schwert und mit der anderen Hand haben sie weiter in die Mauer gearbeitet. Erinnert ihr euch? Weil die Feinde die ganze Zeit sie attackieren wollten. Es war gefährlich. Er etabliert Führungskräfte, Leiter, geistliche Leiter, politische Leiter, Verwaltung und so weiter und so fort, damit sie wieder als Nation funktionieren können. Weil sonst wäre Israel wieder ausgelöscht werden. Jeder für sich selbst und so weiter und so fort. Und Gott hat diesen Mann gerufen, damit sie wieder als Nation zusammentun. Und jetzt kommt es gleich zu dem Punkt, Nehemia zusammen mit Esra versteht, dass eine Nation, so gut organisiert wie es sein mag, hat keine Perspektive und Zukunft, wenn sie Gott den Rücken kehrt. Das hat Nehemia verstanden. Und das hat Esra verstanden. Und ihr Lieben, das gilt für jede Nation der Welt. Wenn eine Nation Gott den Rücken kehrt, dann wird es nicht so gut gehen. Wenn eine Nation sich für Gott entscheidet, für seine Werte, wird diese Nation besser gehen. Und das ist, was wir in der Geschichte der Menschheit, vor allem in der Geschichte von Europa sehen. Das gilt auch für Deutschland. Und deswegen startet Nehemia eine geistliche Reform. Wie beginnt diese geistliche Reform? Ganz klar, mit der Lesung der Schrift. Er versammelt das Volk und sagt, Leute, lass uns sehen, was ist passiert. Warum sind wir hier? Warum ist geschehen, was geschehen ist? Lass uns Gottes Wort öffnen, lass uns Gott in unsere Gemeinschaft einladen und von ihm hören, was dran ist, was wichtig ist. Und sie lasen 6 Stunden lang in der Tora. So lang wird die Predigt heute nicht dauern. Aber wir lesen das. Und er las daraus aus dem Platz, der von dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, 6 Stunden, von den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und das ist eine interessante Frage. Warum konnten alle nicht verstehen? Weil durch die Zeit in Gefangenschaft, im Asyl, das Volk Israel hat ihre Sprache fast verloren. Die meisten, die gegangen ist, konnten Hebräisch. Und da hat sich fast eine neue Sprache entwickelt, Aramäisch. Die meisten konnten Aramäisch sprechen. Auch die Sprache wurde fast ausgelöscht. Und deswegen konnten viele nicht verstehen, was in der Tora gelesen wurde. Musste übersetzt werden und dann erklärt werden. Und das ist die Situation hier. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Vers 8. Und sie lassen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. So fast eine Auslegungspredigt. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester und andere dort, lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk. Für mich, und ich, das ist, was ich in der Bibel lese, das Rezept für den Wiederaufbau eines Herzens, für den Wiederaufbau eines Lebens, für die Belebung eines Volkes und einer Gemeinde ist die Lesung und die Forschung der Schrift. warum komme ich zu diesem Geheimnis? Du wolltest uns über Freude sprechen und jetzt redest du über die Bibel. Weil das ist klar, ganz genau die Verbindung hier. Damit das Volk realisiert, warum ist alles geschehen und warum sind wir hier und was Gott noch vorhat, mussten sie in der Bibel lesen. Und ich kann mir gut vorstellen, in die Tora kommen Geschichten wie, wer war Abraham und wie Gott aus Abraham und Sarah, ein unfruchtbares Paar, eine Nation entstanden ist. Diese Nation und was alles sie erlebt haben, auch die Jahre der Gefangenschaft in Ägypten, die 10 Plagen, wie Gott mit seiner Macht sie befreit hat, wie sie in der Wüste versorgt hat, die Kämpfe und die Kriege, die sie erlebt haben und besiegt haben und so weiter und so fort, das alles wurde gelesen in diese 6 Stunden. Auch die Gesetze Gottes, was Gott sich wünscht, was ihm wichtig ist, was ihm nicht wichtig ist, was er nicht sich wünscht, was sein Herz bricht und so weiter und so fort. Und was passiert am Ende dieser 6 Stunden? Sie weinen bitterlich. Was haben wir getan? Was haben wir getan? Was haben unsere Vorfahren getan? Meine Güte, was haben wir getan? Und ich kann mir gut vorstellen, wie sie sich wirklich alle fühlten. Das haben wir uns verdient, das haben wir uns verdient. Oh nein, oh nein, oh nein. Und sie weinten bitterlich. Und Nehemia beobachtet das und sagt, hey, was ist los hier? Hör auf zu weinen. Er hat nicht gesagt, seht ihr, unsere Vorfahren waren so schlecht und wir sind auch schlecht. Das haben wir uns verdient und wir müssen jetzt mit dem Folgen, mit den Konsequenzen leben. Geht nach Hause und denkt darüber nach und lernt daraus und macht es nie wieder, nie wieder. So ein ähnlicher Satz habe ich sehr oft in Deutschland auch gehört. Schuld und Scham wird so oft wiederholt in diesem Jahr. Vielleicht zu Recht. Aber manchmal viel zu viel und viel zu oft. Und die Menschen sind nicht mehr in der Lage, sich an der Gnade zu erinnern, sondern immer wieder an ihre Schuld. Geht nach Hause und feiert, sagt Nehemia. Ihr sollt heute bitte nicht weinen, seid nicht traurig. Genießt, feiert, esst und trinkt. Seid nicht betrübt, Luther übersetzt hat, nicht bekümmert. Beschäftigt euch nicht mehr mit Scham, mit Schuld, mit schlechtes Gewissen, mit Traurigkeit, mit Zweifeln, mit Verzweiflung und so weiter und so fort. Heute ist ein heiliger Tag, der gefeiert werden muss. Und ihr Lieben, das ist meine Botschaft heute. Diese Freude am Herrn beruht auf die Versprechungen Gottes, auf die Verheißungen Gottes, die uns immer wieder sagen, du bist vergeben. Und ich bin ein Gott, der 2. Chancen schenkt. Ja, ich bin ein Gott, der bestraft. Ah ja, ich bin heilig. Mit mir hat man kein Spielchen. Ich bin heilig und mir gebührt alle Ehre. Aber ich vergebe gerne. Und die Vergebung muss gefeiert werden. Heute ist ein heiliger Tag. Wer von euch erinnert sich an seinen und ihren Geburtstag? Ich glaube alle, ne? Wer von euch erinnert euch an euren Neugeburtstag, an dem Tag, wo ihr von neu geboren seid? Ihr Neugeburt. Ah, nicht mal viele. Feiert ihr das? Mit Torte, mit Kerzen, ja, mit Geschenke, ne? Genau, ne? Ich bin vor 10 Jahren an einem Tag wie heute vom Neuen geboren worden. Ich habe ewiges Leben, alles ist vergeben. Ich feiere die Gnade Gottes. Meine Sünden sind ganz tief im Ozean. Ich bin frei, ich bin Kind, ich bin König, ich bin Priester, ich habe ewiges Leben. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das Wort für Stärke hier, ich habe 11 Minuten schon gepredigt? Nein. Länger, glaube ich. Ne? Gut, ich mache weiter. Das Wort für Stärke hier ist Zufluchtsort. Zufluchtsort. Was ist Freude eigentlich? Das muss definiert werden. Freude ist kein Gefühl, ihr Lieben. Freude ist nicht eine Emotion, die jetzt da ist. Oh, die Predigt war so emotional, ich habe Freude und morgen ist weg. Das wäre nur eine Emotion. Freude ist eine Gewissheit. Freude ist die Gewissheit, dass du angenommen wirst und vergeben wirst. Freude ist die Gewissheit, dass Gott sein Versprechen hält und immer halten wird. Freude ist die Gewissheit, dass es Vergebung in Jesus Christus gibt für heute Morgen und für übermorgen. Die Gewissheit, dass du ein Kind Gottes bist. Die Gewissheit, dass nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Und das ist, was Paulus beschreibt im Römer 8. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Weil, wer will verurteilen? Christus ist doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Verfolgung? Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert oder Krieg oder Wirtschaftskrise oder politische Instabilität und so weiter und so fort. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Dafür sind wir Christen bestimmt, weil wir hier Fremde, Ausländer sind. Wir sind hier nicht zu Hause. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, Engel, Fürstentümer, Gewalten, Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was passiert in deinem Inneren, wenn du das liest? Freude, oder? Freude. Und diese Freude kommt aus diesem Zufluchtsort. Was wir gerade gelesen haben, sind die Verheißungen, die Zusagen Gottes. Und da sind wir sicher. Ich mache weiter. Was passiert dann am Ende? Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Was? Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Du hast dein Wort aufbewahrt durch Jahrhunderte, Jahrzehnten. Dieses Buch wurde viele Male und oft wollte vernichtet werden. Aber du hast dein Buch, dein heiliger Buch aufbewahrt für uns, damit wir es wissen können, wer du bist, woher wir kommen, wofür wir bestimmt sind und wohin wir gehen. Gib uns Hunger nach deinem Wort und wir wollen dein Wort als Zufluchtsort haben. Bitte Herr, sprich du uns an. Wir wollen mehr über deine persönliche Zusagen zu uns wissen, was auf uns wartet, was du uns versprochen hast. Und somit wollen wir durchs Leben gehen, voller Zuversicht, in der Gewissheit, dass wir deine Kinder sind, dass du wiederkommst und am Ende alles gut sein wird. Danke, dass du uns Freude schenkst und dass diese Freude aus deinem Wort und aus deiner Gegenwart kommen. In deinen Namen. Amen.